Eva Schuchert und ich entführe Sie ein bisschen in die Geschichte des Olivenanbaus im Mittelmeerraum. Wir haben hier einige römische Agrarexperten. Der eine, ein Herr Cato, lebte so im 2. Jahrhundert vor Christus. Der andere, Columella, lebte zur Zeit Christi. Das ist also in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus. Dann haben wir Plinius und noch eine Reihe anderer, mit denen ich Sie aber nicht weiter also langweilen möchte. Aber es ist wichtig, sie zu benennen, denn sie sind Experten gewesen, und zwar Landwirtschaftsexperten in hoher Position. Sie kamen aus Spanien, das heißt aus dem damaligen Imperium Romanum Gall, also Hispania. Dann sind sie Römer. Sie sind in hoher Position gewesen, haben viel Macht gehabt und konnten daher sich intensiv mit der Durchsetzung ihrer Agrarwünsche befassen, und ihre Agrarkenntnisse sind bis in das 15. Jahrhundert in ganz Europa eben lebendig gewesen, bis eben dann neue Erkenntnisse nach und nach ihre einmaligen Niederlassungen und Niederschreibungen eben haben beenden können. Wir haben also den Zeitraum um das Jahr 0 oder 2. Jahrhundert vor Christus. Heute wie damals traf man dieselben Bedingungen an. Man hatte also Olivenbäume, beziehungsweise man hatte also Olivenbüsche, stachlig. Das hier ist die Urform eines Olivenbaumes, der in Apulien, am Monte Gargano, das ist der Sporn des italienischen Stiefels, eben herangewachsen ist. Dann haben wir so etwas, ein verwilderter Baum, auch leicht stachlig, auf der Insel Zypern. Dann haben wir diese Systeme, die schon in römischer Zeit also beliebt waren, terrassenförmiger Anbau, nicht der heute nach und nach eben zum Erliegen kommt, weil man mit den modernen Maschinen, also Traktoren, nicht mehr dahin kann. Früher hat man einen zweirädrigen Holzkarren genommen, einen Esel oder ein Maultier davor gespannt, so konnte man das bewirtschaften. Überall im ganzen Mittelmeerraum werden diese terrassenförmigen Anlagen nach und nach also der Verödung übergeben und sie sind nicht mehr ertragreich. Damals wie heute, also vor 2000 Jahren, war es wichtig, dass man die Ölbäume, hier die Sorte Oliarola in der Nähe von Bari, also in Apulien, war es nötig, sie auch zu beschneiden, weil die überflüssigen Zweige also hier zu viel Wasser aufnahmen. Und um das zu verhindern und damit auch die Oliven ertragreicher sich darstellten, musste man sie beschneiden. Das wird ganz ausführlich hier von den römischen Agrarexperten beschrieben, dass also die Behandlung des Ölbaumes sehr wichtig sei für die Gewinnung des Öls. Nicht damals wie heute gab es auch diese urigen Gestalten, diese Bäume, die ich auf etwa 500 bis 700 Jahre datiere. Sie gehören der Sorte Oliarola an. Mona di Cima ist auch ein anderer Name. Diese Bäume bringen natürlich gewisse Schwierigkeiten in der Ernte mit sich. Die können sie nicht mehr beernten, sondern müssen also hier, man muss darauf warten, dass also die Oliven von selber herunterfallen, also als Fallobst. Da gibt es intensive Beschreibungen eben von Seiten dieser römischen Agrarexperten, was also mit diesem Fallobst zu geschehen hat. Nicht, das ist ein Olivenhain in Apulien. Nicht, sie sind ganz mächtige Bäume, die also hier wie struppige Gesellen eben dastehen und die auch nicht beerntet werden können. Deswegen wird der Boden heute wie damals vor 2000 Jahren also vom Gras befreit, damit die heruntergefallenen Oliven besser gesichtet und zusammengekehrt werden können. Heute wie damals erfreute man sich oder konnte man sich erfreuen im Dezember und im Januar eben an den blühenden Wiesen, auf denen dann also hier diese die großen Bäume standen, nicht mal weiß, mal, aha, ist jetzt gar nicht angegeben. Also, dass ein Olivenbaum blühen kann, wissen die wenigsten, weil sie nämlich in der Blütezeit im Mai oder Juni sich kaum in Olivenhaingegenden aufhalten. Es ist eine Blüte, die nicht von Bienen befruchtet wird, sondern sie befruchtet sich selber, hat eine Ähnlichkeit mit dem weißen Flieder, duftet aber leider überhaupt nicht. Also wenn Sie zur Blütezeit durch einen Olivenhain gehen, haben keine Summen von Bienen hier zu hören. Die Olive macht einen Färbungsprozess durch, von grün über gelb, rosa, rot, dann lila, blau und braun, aber nie schwarz. Schwarze Oliven stellt die Natur nicht her. Wenn Sie solche sehen im Markt, dann sind das doch sehr bescheidene Oliven, die also nach gar nichts schmecken. Und deswegen färbt man sie mit Eisensalz. Nicht? Ich muss eine Pause machen.
Vielen Dank.
Also, hier sehen Sie ziemlich dunkle Oliven, die sind dunkelblau, ein bisschen lila noch, aber schwarz eben nicht. Nicht also, wenn Sie Oliven einkaufen sollten, achten Sie darauf, dass die nicht schwarz sind, denn dann haben Sie einen Eisengeschmack und da können Sie auch ein Stück Eisen kaufen und daran lecken, dann haben Sie ungefähr dasselbe. So, nach wie vor, auch damals vor 2000 Jahren, war die Ernte ein sehr komplizierter Vorgang. Man musste also Leitern an die Bäume anlehnen, sich mit der einen Hand festhalten und mit der anderen mit einem Rechen eben die Oliven herunterkrapschen. Wenn Sie etwa die Leiter 10-mal an einen Baum angelegt hatten, dann hatten Sie das Gefühl, dass Sie was getan hatten. Aber wenn Sie daran denken, dass noch 10.000 Bäume nach wie vor auf Sie warten, dann kann Ihnen schon das Herz in die Hose rutschen. Es gibt ein System, dass man die letzten Reste an Oliven, die nach der Ernte im Baum geblieben sind, mit Stöcken herunterschlägt. Aber davor hat schon Plinius, Cato und Varro und Columella haben da schon gewarnt, dass man dadurch die Zweige zerstören könnte. Aber trotzdem ist es nach wie vor im Brauch. Eine andere Art von Ernte gilt den Tafeloliven. Da sind die Bäume niedrig und das Pflücken kann also auch vom Boden gemacht werden. Und das muss mit zwei Fingern geschehen, damit man ja nicht die Oliven verletzt. Die sind so empfindlich, genau wenn Sie Williamsbirnen pflücken, die müssen vorsichtig in den Eimer gelegt werden, damit Sie keine Dellen bekriegen. Dann kriegen Sie Dellen, das kennen Sie ja also auch von Äpfeln und von Birnen, nicht, dann fängt das schnell an zu faulen und zu vermodern. Es gibt natürlich, also die Ernte war vorgesehen, damals vor 2000 Jahren wie heute, Mitte des Monats Oktober. Ab dann gab es dann frisches Öl. Und so muss ich sagen, ist der Zeitraum der Anuga Messe für Olivenöle nicht der glücklichste, denn kaum jemand hat jetzt schon frisches Öl, bis auf wenige Ausnahmen. Und so muss man sich hier hauptsächlich mit Ölen befassen, die ein Jahr alt sind, bis auf wenige Ausnahmen. So, dann wird also geschildert, wie die Oliven in die Mühle gebracht werden sollen. Das sollte damals also damals geschah es mit Säcken, was nicht gut war. Denn die Säcke wurden dann übereinander auf einem Karren gestapelt und auf den holprigen Wegen ist dann die Olive, wenn sie überreif war, ist sie dann also zerquetscht worden und hat schon fürchterlich gelitten. Und da musst du die Olive dann warten in der Ölmühle, bis sie an die Reihe kam und da war schon viel verdorben. Nun haben diese römischen Agrarexperten verschiedene Mühlpressarten eben vorgestellt. Hier haben Sie nun einen Stein mit einer runden Rinne und einem Ausfluss. Und darunter ist ein Gefäß, was zum Auffangen eben dieses Öl-Wasser-Gemisch diente. Um zu zeigen, wie das funktionierte, hat man einen Korb genommen, hat da die Oliven hineingetan und ist daraufhin rumgetrampelt, wie man das früher auch bei der Weinlese gemacht hat. Hat einen Korb genommen und da hat man das alles zertrampelt. Also hier hat man natürlich nicht die Steine zerquetscht, sondern es wurden nur die Oliven, das Olivenfleisch wurde zerdrückt und dann floss also hier, der Korb wurde dann mit einem Stein, der daneben liegt, noch beschwert, sodass als das Öl-Wasser-Gemisch herauskam. Ein anderes System ist das Trapetum. Das erste hieß Canalis et Solea. Das hier ist ein Trapetum. Das besteht aus halbkugelförmigen Mahlsteinen, die um eine Achse sich drehen, und zwar in einem Gefäß, was wie eine große Vase ausschaut. Das kann man sich etwa so vorstellen, nicht? Da waren dann zwei Balken links und rechts rausstehen. Und da wurde entweder ein Tier, ein Maultier, dran gespannt oder Menschen haben das gedreht. Es war gar nicht so schlimm, es war keine Sklavenarbeit, nur auf die Dauer nach der 100. Umdrehung vielleicht ein bisschen langweilig geworden. So, und ich kann Ihnen jetzt noch zeigen, wie das funktionierte. Das war nämlich höhenverstellbar, das System. Warum? Weil die Römer waren dahinter gekommen, das waren die, wenn die Steine zerquetscht wurden, das Öl nicht lange haltbar war. Sie konnten es nicht erklären, oder weiß man, dass im Olivenkern Antioxidantien drin sind, im Olivenfleisch aber auch, aber die Antioxidantien im Olivenkern bekämpfen die Antioxidantien im Olivenfleisch, siegen und dadurch wird eben ein Prozess in die Wege geleitet, der also zu einem frühen Ranzigwerden, zu einer Instabilität des Olivenöls führt. Also die Römer wussten darum, aber sie konnten es nicht begründen. Es gab noch keine chemischen Labors damals. Also das kann man also höhenverstellbar machen, damit der Kern oder der Stein der Olive nicht verletzt wird. So, das ist der dritte Typ eines Mahlsystems. Das nennt man Mola olearia. Das ist ein sehr dicker, schwerer, runder Mahltisch aus Kalkstein. Und da droben ist ein Mahlrad, was aber eher einer Walze gleicht. Das wird also dann auch gedreht. Ich kann Ihnen das zeigen. So, da werden die Oliven draufgelegt. Und die werden aber hier dann schon zerquetscht durch das hohe Gewicht dieser Walze, sodass die Kerne also schon hier zerdrückt worden sind. Und hängt es natürlich davon ab, je schneller die geerntete Olive hier ankam, desto bessere Qualität versprach der Vorgang. Wenn die natürlich erst tagelang irgendwo lagerten oder mühselig aufgelesen werden mussten oder als Fallobst hier Verwendung fanden, dann war von vornherein dieses Öl kein gutes Öl. Aber das hat überhaupt nicht gestört, denn der meiste Anteil der Öle wurde nämlich für etwas verwendet, was wir heute nicht mehr haben. Das war nämlich die Öllampe. Die Öllampe, nicht, hat bis, also noch bis in das 19., 18. Jahrhundert uns Licht in die Häuser beschert. Dann kam die Gaslampe im 19. Jahrhundert und dann haben wir die elektrische Lampe gehabt. Ne? Also es wurde Lampantöl draus gewonnen. Das war uninteressant, wie das roch und wie das schmeckte. Ja, nicht? Dann, also das waren die drei Mahlsysteme. Das eine war das Canalis et Solea. Das zweite war das Trapetum mit den halbrunden Steinen. Und das dritte war also diese walzenförmige Anlage. Jetzt kommen wir zu den Pressen. Hier haben wir nun ein interessantes Exemplar. Das befindet sich im Olivenölmuseum in Haifa, also in Palästina oder vielmehr in Israel. Und da hat man nun eine Rekonstruktion vorgenommen, ein gewaltiger Baum ist hinten in der Mauer eingelassen und vorne sind schwere Gewichte dran, damit also hier, Sie sehen da hinten so etwas Dunkles, das sind die Pressen, wo die Oliven drin sind und sie werden diese Oliven, nein, die zerquetschten Oliven, wir haben ja vor den Mahlstein gesehen, die sind da drin. Und dann fließt ein Öl-Wasser-Gemisch raus in dieses kleine Krüglein, was da unten steht. Das können wir uns aber hier gleich etwas besser anschauen. Schauen Sie, da ist der große Pressbalken, nicht? Und hier links haben wir so diesen Mahlstein, auf dem also übereinander gestapelt Pressmatten sind, wo also die zermahlenen Oliven drin sind. Und durch diese Steine hier kann man mit einem Art Flaschenzug kann man die dann hieven und somit das Gewicht eben erschweren oder erhöhen. Das Ganze war im 5. Jahrhundert vor Christus nicht ganz unbekannt. Eine doppelhänkelige Vase, halt, bleibt da, zeigt, die in Boston steht, in Dumbarton Oaks, wie also hier zwei Faune. Es wurden immer diese skurrilen Gesellen von Dionysos herangezogen, Faune. Und Sie sehen es, dass die also hier ganz rechts einen Turm bedienen. Das sind aber Pressmatten, wo die zermahlenen Oliven drin sind. Da fließt dieser Öl-Wasser-Gemisch heraus in ein Gefäß. Da sind dicke Steine dran. Und einer macht sich das Vergnügen oder er glaubt, wenn er sich dran hängt, könnte er den Druck noch erhöhen. Also hier sind wir im 5. Jahrhundert vor Christus, also weit vor unseren römischen Agrarexperten. Hier sind wir wieder im Olivenölmuseum in Haifa, wo wir einige Kinder von einem Kibbutz haben kommen lassen. Sie drücken also hier, sie stellen also das dar, was wir eben auf der doppelhänkeligen Vase gesehen haben und auf der Zeichnung. Und so haben wir ein bisschen Olivenöl hergestellt. Der Grund war damals, ich war im Auftrag des Bayerischen Fernsehens, war ich dort unten, wir haben einen Film gedreht über die Olive. Die Olive, die große Geschichte einer kleinen Frucht, nicht? Und so waren wir also auch in Haifa angekommen, um zu zeigen, wie man mit diesen alten Pressen eben hantierte. Diese Presse war zur Römerzeit durchaus bekannt. Sie funktionierte so. Sie sehen hier ein Rekonstruktionszeichen. Hinten sind also drei Steine, zwei senkrechte und ein waagrechter. Und die haben seitlich Öffnung. Da werden Blöcke durchgeschoben. Und hier dieser Pressbalken wird erst ganz oben angesetzt, denn da ist hier dieser Turm aus Pressmatten bestehend noch sehr hoch. Der sinkt dann durch das Pressen. Hier haben wir eine Schraubengewinde und da drunten hängt ein großes Gewicht. Durch die Schraube kann man das Gewicht nach oben bringen. Da entsteht Druck auf das Ganze. Und wenn das heruntergefahren ist, wird dieser Balken in eine tiefere Schicht eingebaut. Das wird so lange gemacht, bis kein Tropfen mehr rauskommt. Hier waren wir auf den Golanhöhen in Israel, wo heute Wälder sind. Früher müssen dort Olivenhaine gewesen sein. Dort ist nämlich eine ungeheure Anzahl an Pressen. Sehen hier senkrechte Steinsäulen. Das ist das System, was wir eben sahen. Da werden dann Hölzer seitlich reingesteckt und da war ein Pressbalken nach vorne. Und hier sind noch Gewichte links und rechts, die also den Druck erzeugen. Das schauen wir uns nochmal gleich so an. Nicht? Wir haben hier also eine doppelte Presse. Nicht? Das ist ganz leicht zu begreifen. Also hinten sind wieder die Pressmatten mit den zermahlenen Oliven drin und es war so gedacht, das sieht man hier nicht, dass eben aus dem Presstisch das Öl-Wasser-Gemisch herauskommt. Das wurde dann in diese runden Öffnung hineingeschüttet zum Dekantieren. Das Wasser ist schwerer und das Öl ist leichter. Nach einer Weile konnte man das Öl, was oben schwamm, abschöpfen und dann in andere Gefäße bringen. Interessant ist Folgendes. Wir sind hier einen weiten Schritt nach vorne gegangen, zeitlich. Wir sind hier so im Anfang des 12. Jahrhunderts, und zwar in Apulien. Das ist die südlichste Region an der Ferse des italienischen Stiefels. Und dort gibt es einen Sporn des italienischen Stiefels, Lo Sperone, wo Mönche sich niedergelassen hatten. Es waren damals also große Bewegungen von Mönchsiedlungen. Es gab diese großen Schluchten und Canyons. Diese Mönche waren aus Kappadokien gekommen, aus der heutigen Türkei. Sie mussten fliehen wegen der Sarazenen, kamen über Ägypten nach Sizilien, dann Kalabrien, dann eben in diese gewaltigen Schluchten, wo sie Felsensiedlungen und Höhlenkirchen also gebaut haben, aus dem weichen Tuffstein. Sie mussten natürlich auch von etwas leben und haben daher auch Olivenhaine gehabt und natürlich auch Ölpressen. Das hier ist eine kleine Nische, wo auch eine Ölpresse drinnen stand, die wir uns so vorstellen müssen. Wir haben hier also auch wieder ein Gewinde, eine Schraube. Da kann man diesen Klotz herumdrehen und damit den Druck auf diese Pressmatten erhöhen. Dann floss wieder das Öl-Wasser-Gemisch heraus. Hier haben wir ein Fresko aus Herculaneum, was sich heute im Museo Nazionale von Neapel befindet. Hier haben wir zwei Puten, die also mit Hämmern Klötze, also Hölzer, hier reinschlagen, um einen Druck auszuüben auf die Pressmatten hier, wo also sehr breit ein Öl-Wasser-Gemisch herausfließt in dieses Gefäß. Hier nebendran haben wir einen einzelnen Puto, der nun also hier auf einem Dreifuß ein solches Gefäß hat. Da ist ein Feuer drunter, das dient dazu, dass das Wasser verdampft. Dann hatte man dann zwar ein Öl, ein gekochtes Öl, aber das war nicht weiter schädlich. So. In Pompeji, in der Casa dei Vecchi, gibt es schöne Fresken mit Puten. Und hier sehen wir zum Beispiel recht denselben Vorgang, wie zwei Puten, also Klötze reinschlagen, damit hier das Ölwassergewicht rauskommt. Hier ist ein Dreifuß mit einem Feuer, da wird das Wasser zum Verdampfen gebracht. Dann haben wir zwei Puten, die auf einem hohen Gefäß mit Stöcken einstampfen, denn sie haben Duftstoffe, Gewürze, allerlei hineingetan, damit hier ein Duftöl entsteht. Dann haben wir hier einen kleinen Parfümladen, wo ein Puto eben irgendetwas mischt, etwas vorbereitet. Und hier haben wir nun das Duftöl in einem größeren Gefäß. Ein Puto schöpft gerade aus einer Flasche etwas ab, was er hier dieser Dame auf den Handrücken gestrichen hat, nicht die nun prüft, ob das Parfüm nun ihrem Geschmack entspricht. Derselbe Vorgang wie in den heutigen Parfümen, da hat sich also nichts geändert. Zu römischer Zeit wie zu heutiger Zeit. Nicht? Über 2000 Jahre, also derselbe Parfümvorgang. Nun, die Parfümflächen sahen damals etwas anders aus. Ja? Sie waren meistens aus Ton. Da waren hier so kleine runde Gefäße oder hier mit einem Loch. Oder so ein kleiner Dämon war hier in der Mitte, den konnte man den Kopf abmachen, dann konnte man das also alles mit Duftölen füllen. Oder aus dem Tierbereich Enten, nicht hier vorne ein Hase, links wahrscheinlich ein Reh, und die konnte man auch füllen. Und das hatten dann die vornehmen Damen, also der Römer oder auch noch der Griechen davor, dann zu Hause sich stehlen. In Pompeji gibt es eine Casa, eine Villa dei Misteri, wo ein wunderschönes Fresko erhalten ist. Ja. Ich will das jetzt nicht weiter erklären, es geht um eine Weihe, ähnlich wie eine Konfirmation mit christlichen Knaben oder Kommunion, eine Weihe der Knaben, das sind gewisse heilige Handlungen, aber hier diente schon der Olivenzweig dazu, in eine höhere Position gebracht zu werden, so hat man diese vornehme Dame mit einem Olivenzweig geschmückt. Tarent hat ein Museo Nazionale und das ist berühmt wegen der Ori di Taranto, also wegen des Goldschmucks aus Tarent. Das ist eine Sammlung aus Ausgrabungen von ganz Apulien und hier sieht man nun ein Gold, eine Goldkrone, die aus Goldblättchen besteht, die Olivenzweige eben imitieren. Olivenöl spielte eine große Rolle bei den Athleten. Das war eminent wichtig. Hier sehen wir zum Beispiel die Palestra von Olympia, wo also die Athleten ihre Wettkämpfe hatten, wo sie ihre Saunen hatten, wo sie ihre Thermenanlagen vorfanden und natürlich auch Olivenöl. Es war damals so, dass die römischen Kaiser gewaltige Olivenanlagen eben anlegen, besonders in Nordafrika und ganz besonders in dem heutigen Tunesien, Algerien. Das waren die römischen Afrika-Kolonien und die Kaiser schenkten dann diese Öle dem Volk, einfach Es war nichts anderes als ein, mal der Ausdruck ist wohl zu hart, Korruption oder Bestechungsskandal.